Gut, ich weiß nicht, was du lieber magst, ein saftiges Steak oder einen gut geräucherten Fisch. Wer wäre für Steak? Wer wäre für Fisch? Gegenprobe. Und die anderen sind Veganer oder keine Ahnung, die mögen keins von beiden. Also ich habe in jeder Gemeinde, wo wir zum, also wir haben ja verschiedene Gemeinden gehabt in Belgien und immer ganz am Anfang habe ich gesagt, ich esse keinen Fisch, Thomas. Der Thomas hat uns neulich eingeladen zum Fischessen und da haben wir also unter anderem auch gesagt, Thomas, ich esse leider überhaupt keinen Fisch. Das Einzige, was ich esse, sind Fischstäbchen und das ist das Gute vom Fisch, habe ich gelernt. Aber der andere sagt, ich esse super gern Steak oder was weiß ich, was immer deine Frage ist. Heute wollen wir uns einen Abschnitt aus der Bibel anschauen, wo es eben um Fisch geht. Ganz lecker, ganz leckeren Fisch. Und ihr könnt schon mal suchen, Johannes 21, die ersten 14 Verse wollen wir zusammen lesen. Johannes 21, Verse 1 bis 14. Und da lesen wir das Folgende. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Das kennst du, Thomas, ne? Oder wer hier noch gern angelt und so. Vers 4, als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ich finde das eine wahnsinnige Begebenheit, eine wahnsinnig schöne Geschichte, schwierige Geschichte teilweise auch, die uns Gottes Wort hier gibt. Und wenn wir kurz uns den Kontext, den Zusammenhang anschauen, dann sehen wir, dass die Jünger aus einer sehr aufwühlenden, einer sehr schwierigen Zeit kamen. Nicht nur für sie, sondern eigentlich für die ganzen Bewohner von Jerusalem. Erinnert euch, es ist hier kurz vor Ostern die Situation, Jesus zog Jerusalem ein und die ganze Menge rief, Hosanna, Hosanna, Ehre dem König. Danach kam die Gefangennahme, danach kam die Anklage, danach kam die Verurteilung von Jesus, die Folter und letztendlich auch die Kreuzigung. Und wenn wir uns anschauen, wie die Jünger darauf reagiert haben, gerade noch Hosanna, Hosanna, unser Meister, unser Herr, derjenige, der uns befreit. Und jetzt sehen sie Jesus da am Kreuz hängen, mit Nägeln, dicken, fetten Nägeln durch seine Hände und durch seine Füße. Wenn wir daran denken, wie Petrus darauf reagiert hat, kurz davor, hat Jesus dreimal verleugnet. Wie kann das sein? Petrus, der doch mit Jesus sogar sterben wollte. Nein, ich kenne den nicht. Dreimal. Und er hat sogar geschworen, nein, ich kenne den Mann nicht. Nein, ich kenne Jesus nicht. Die Jünger hatten Angst vor Verfolgung, sie hatten Angst vor der Reaktion der Menschen. Und dann, Ostersonntag, Jesus steht auf aus den Toten. Und ein bisschen später lesen wir in dem Evangelium, Jesus zeigt sich seinen Jüngern als der Auferstandene. Was für ein Ereignis war das für die Jünger? Von Hosianna, Hosianna, ich sag mal zu Tode betrübt. Und jetzt sehen sie den auferstandenen Herrn. Und wenn wir die Evangelien durchlesen, dann sehen wir, dass Jesus sich nach seiner Auferstehung ein paar Mal an verschiedenen Leuten offenbart hat. Ich will da nur mal einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 3 bis 6a. Da steht: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen und danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Das heißt, Jesus hat sich verschiedene Male an verschiedene Leute gezeigt nach seiner Auferstehung. Es gab also Begegnungen zwischen Menschen auf der einen Seite und dem auferstandenen Herrn auf der anderen Seite. Und in unserem Bibeltextabschnitt aus Johannes 21 geht es auch um so eine Begegnung zwischen Jesus und den Jüngern in diesem Fall. Und wenn ihr aufgepasst habt, wenn ihr mitgezählt habt, hier waren 7 Jünger, 7 von den 11, denn der eine, Judas, hatte sich ja aufgehängt, nachdem er Jesus verraten hatte. 7 von den 11 waren hier zusammen am See Tiberias oder See von Galiläa. Und Petrus, der Anführer, kennen wir ja schon, große Klappe, er sagte irgendwann mal hier im Vers 3, Leute, ich gehe jetzt fischen. Ich gehe fischen. Und mit ihm stiegen die anderen 6 ins Boot. Und sie ruderten raus, um eigentlich ihrem alltäglichen oder nachtäglichen, um ihrer nachtäglichen Arbeit nachzugehen. Denn was waren sie vom Beruf? Fischer. Ja, sie kannten nichts anderes. Sie waren Berufsfischer. Jede Nacht ging es raus auf den See, jede Nacht wurden die Netze ausgeworfen, in der Hoffnung, heute machen wir den großen Fang. Heute fangen wir viel Fisch. Damit verdienten sie ihren Lebensunterhalt. Und wenn wir uns jetzt den Text hier anschauen, in Johannes 21, dann lesen wir, dass sie, so wie sie schon viele Tage zuvor oder Nächte zuvor gemacht haben, jahrelang, auch diese Nacht ging es wieder raus auf den See. Die ganze Nacht durch arbeiteten sie. Die ganze Nacht waren sie damit beschäftigt, eben Fische zu fangen. Netze auswerfen, Netze reinholen, nichts drin. Wieder Netze auswerfen, wieder reinholen, noch immer nichts drin. Wieder und so weiter und so weiter. Die ganze Nacht versuchten sie, eben Fische zu fangen. Mit ganzer Kraft haben sie sich eingesetzt. Sie hatten jede Menge Erfahrung. Sie waren ja schon jahrelang, war das ja ihr Job, sie waren ja Berufsfischer. Sie waren ausgebildet, sie hatten jede Menge Erfahrung. Schon unzählige Male sind sie raus auf den See gefahren, um ihrem Job nachzugehen. Und ich kann mir gut vorstellen, je länger sie versuchten, je länger die Nacht einherging, und desto entmutigender war es für sie. Ich bin jetzt kein Angler, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht geangelt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man da stundenlang sitzt am Ufer und es passiert nichts. Ich würde das voll, also ich liebe kein Angeln, also ich, für mich ist das etwas langweilig, aber ich finde es total, ich kann mir vorstellen, dass es total frustrierend ist, Thomas. Wie ist das? Ist das frustrierend für dich? Stimmt, so hast du den Gottesdienst angefangen heute. Ne? Man darf die Hoffnung stirbt zuletzt, hast du gesagt. Aber hier, das waren Fischer, die lebten davon, sie verdienten damit ihren Lebensunterhalt. Und die ganze Nacht hindurch keinen einzigen Fisch. Und sie wurden mutlos, kann ich mir vorstellen. Was sie auch anstellten, was sie auch taten, welchen Köder sie auch verwendeten, nichts half. Kein einziger Fisch, steht in Vers 3, ging ihnen ins Netz. Was für eine Enttäuschung. Was für eine Entmutigung. Und ich muss an diesem Punkt denken an das Folgende. Als Christen sind wir ja berufen zu Menschenfischern. Wir sollen Menschen fischen, hat Jesus gesagt. Das heißt, wir sollen an Menschen das Evangelium verkündigen, in der Hoffnung, sie eben zu Jesus zu führen. Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben, hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Jeder in seinem privaten, kleinen Umfeld, aber auch wir als Gemeinde in einem größeren Umfeld. Und ich kann mich erinnern, in den Jahren, wo wir in der Mission waren, wir haben unzählige evangelistische Aktionen gemacht. Unzählige. Wir haben Hunderttausende von Flyern verteilt in den Jahren. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, menschlich gesehen, hat es fast keine Frucht gebracht. Es sind relativ wenig Leute zum Glauben gekommen. Wenn man nur mal menschlich denkt, ne? Das Resultat war ziemlich überschaubar. Und auch bei uns hat sich manchmal Enttäuschung, vielleicht sogar Frustration breit gemacht. Bringt es das überhaupt noch? Es will doch sowieso keiner was vom Evangelium hören. Komm, wir lassen es nächstes Mal. Und da bin ich froh und dankbar für meinen Charakter. Ich bin ein positiv eingestellter Mensch, ein Optimist. Diese Frustration bleibt meistens nur ganz kurz und dann, nein, wir machen weiter. Denn der Auftrag bleibt ja. Jesus hat uns ja den Auftrag gegeben. Er hat nicht gesagt, ihr werdet viel Frucht oder es werden viele Leute zum Glauben kommen. Aber er fordert von uns, geht hinaus, bringt das Evangelium. Die Jünger hier in unserem Abschnitt, sie fingen nichts. Keinen einzigen Fisch. Und dann brach die Morgendämmerung an. Die Jünger waren müde, sie waren frustriert, sie waren entmutigt. Und auf einmal tauchte Jesus auf. Er stand, wir lesen es hier, seelenruhig am Ufer. Vielleicht hat er sie die ganze Nacht beobachtet, wissen wir nicht, steht hier nicht, kann ich mir vorstellen. Vielleicht hat er gesehen, wie sie sich abmühten, ohne Erfolg. Keine Ahnung, aber Jesus kannte ihr Herz. Und ich bin mir sicher, dass er die Enttäuschung, ihre Entmutigung, ihre Frustration kannte, ganz genau. Und als Jesus sie am frühen Morgen sah, kam kein Wort des Verständnisses über seine Lippen, keine Ermutigung, kein Schulterklopfen, so keine 0815 Bibelverse, kein komm, morgen ist auch ein neuer Tag oder morgen, morgen Nacht, da werdet ihr was fangen, komm, ist jetzt nicht so schlimm. Nee, wir lesen nichts davon. Das Einzige, was Jesus sagt, ist, habt ihr nichts zu essen? Ziemlich dreist, oder? Ganz sicher kein Seelsorger, das ist die seelsorgerliche Antwort. Die Jünger haben die ganze Nacht versucht, Fisch zu fangen, nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, hallo, habt ihr nichts zu essen? Wenn ich ganz ehrlich sein darf, kommt für mich diese Frage von Jesus gerade nicht super seelsorgerlich rüber. Im Gegenteil, ziemlich schroff, ziemlich unsensibel. Jesus wusste doch, dass sie die ganze Nacht versucht hatten, schwer gearbeitet hatten und nichts, wirklich nichts gefangen hatten. Er wusste doch, wie sie sich gerade fühlten. Und doch stellte er ihnen diese Frage, habt ihr nichts zu essen? Wollte Jesus sich auf Kosten seiner Jünger amüsieren? Für mich ein ziemlich unpassender Scherz, oder nicht? Oder wollte er mit seiner Frage vielleicht was anderes bezwecken? Wenn wir uns den Text anschauen, dann sehen wir, dass Jesus ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen hatte. Er wollte nämlich seinen Jüngern zeigen, dass er der Allmächtige ist, dass er sogar der Herr ist über irgendwelche Fische, die da im See rumschwimmen. Dass er einen Plan hatte, dass sie ihm auf sein Wort vertrauen konnten. Jesus fragt also, habt ihr nichts zu essen? Die Antwort der Jünger war kurz und knapp, nein. Typische Männerantwort. Ne? Habt ihr nichts zu essen? Nein. Eine Frau hätte so eine ganze Geschichte drumherum gemacht und hätte erzählt, wieso und warum und wir haben alles probiert und hin und her. Männer, nein. Punkt. Ausrufezeichen. Kurz und knapp, alles ist gesagt. Jesus hörte die Antwort, aber ging auch da nicht drauf ein. Wir haben es gelesen. Wieder kein Mitleid, wieder kein Verständnis, wieder keine Ermutigung. Er ging sogar noch einen Schritt weiter. Vers 6a, Luther sagt, werft dann das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Oder Hoffnung für alle sagt, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Was für ein menschlich gesehen lächerlicher Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab. Erst seine unsensible Frage, habt ihr nichts zu essen? Und jetzt dieser unmögliche Auftrag. Muss dieser Zimmermann aus Nazareth, was kommt schon Gutes aus Nazareth, uns sagen, wie wir unseren Beruf auszuüben haben? muss dieser Zimmermann, der vielleicht noch nie eine Angel in der Hand gehabt hat, sondern nur mit Holz gearbeitet hat, muss der uns sagen, was wir zu tun haben? Wir sind doch schließlich die Berufsfischer von Kindesbeinen an. So eine Reaktion hätten wir vielleicht gebracht, oder ich, keine Ahnung. Was lesen wir hier in unserem Text? Wie reagierten die Jünger? Ganz einfach, Vers 6, da warfen sie es aus, das Netz, und sie konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Neue Genfer Übersetzung sagt, sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Die Jünger taten, was Jesus fragte. Auch wenn dieser Auftrag im ersten Moment ziemlich aberwitzig war. Es kann ja wohl nicht sein, dass jetzt auf einmal, nachdem wir die ganze Nacht nichts gefangen hatten, auf der anderen Seite des Bootes so viele Fische schwimmen. Und außerdem, jetzt ist es schon hell, einen schlechteren Zeitpunkt, um zu fischen, gibt es nicht. Die Morgendämmerung ist ja schon da. Sollen wir jetzt wirklich nochmal rausfahren? Genau das taten die Jünger. Sie vertrauten auf das Wort Jesu. Sie glaubten ihm und im Glauben fuhren sie raus und warfen das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus. Und genau das ist der Punkt, warum die Geschichte hier in der Bibel finden. Es geht um Glauben, es geht um Gehorsam und es geht um Glauben. Jesus hat es gesagt, menschlich völlig unlogisch, aber die Jünger machten es, sie waren gehorsam und Gott schenkte den Segen. Der Auftrag war deutlich, werfe das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen großen Fang machen. Die Jünger gehorchten, weil sie den Worten Jesu glaubten. Und es gibt jede Menge Beispiele in Gottes Wort, wo wir genau dieses Prinzip sehen. Ich will ein paar nennen. Denk an Josua. Wie oft zog Josua um die Stadtmauern von Jericho? Wer weiß es? Nee. 13 Mal, 6 plus 7, beim letzten Tag mussten sie, 13 Mal insgesamt. Josua zog 13 Mal die Stadtmauern von Jericho, ohne zu wissen, aber er glaubte und die Mauer fiel. David im Kampf gegen den Riesen Goliath, er zog in den Kampf gegen Goliath, ohne zu wissen, aber er glaubte an seinen großen Gott. Esther, habe neulich letzten Monat, glaube ich, drüber gepredigt, oder im Januar. Esther, sie ging zum König Ahasverus, ohne zu wissen, aber sie glaubte an ihren großen und allmächtigen Gott. Petrus, er stieg aus dem Boot und er lief auf dem Wasser, ohne zu wissen, aber er glaubte an seinen großen Gott. Paulus, er bekam den Ruf, als Missionar nach Europa zu ziehen. Philippi kennt er wahrscheinlich, Apostelgeschichte 16. Ohne genau zu wissen, aber er glaubte, dass Gott ihn berufen hat. Und so gibt es jede Menge Beispiele in der Bibel. Gehorsam und Glaube gehören zusammen. Jesus gab den Jüngern hier den Auftrag und gleichzeitig auch das Versprechen, dass sie viel fangen würden. Aber sie mussten den ersten Schritt selber gehen. Sie mussten den ersten Schritt selber gehen. Sie mussten selber wieder ins Boot steigen. Sie mussten selber rausfahren und sie mussten selber das Netz auf der anderen Seite auswerfen. Das hat Jesus ihnen nicht abgenommen. Ja, Jesus hätte es anders machen können, ganz klar. Er hätte direkt 153 Fische direkt irgendwie, die schwimmen von ganz alleine ans Ufer oder so. Hätte er auch machen können. Aber es wollte er nicht. Er wollte, dass seine Jünger ihm gehorsam und im Glauben rausfahren und eben das Netz auf der anderen Seite wieder auswerfen. Das heißt, es geht hier um Gehorsam und Glauben. Gott fordert von mir, Gott fordert von dir Gehorsam. Er will, dass wir das tun, was er sagt, ohne Wenn und Aber. Und er gibt gleichzeitig auch das Versprechen, dass er es tun wird, was er verheißt. Das heißt, er fordert 100% Gehorsam ein und Jesus hat auch das Recht dazu. Er darf es. Niemand anders, aber er darf es. Und gleichzeitig will er, dass wir im Glauben die nächsten Schritte gehen, in unserem ganz persönlichen Glaubensleben, aber auch wir als ganze Gemeinde. Kennt ihr die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde? Wer kennt die? Die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde sind? Keine Idee? Der Letzte macht das Licht aus, ja. Nein, die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde sind, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Wir machen das doch schon seit 50 Jahren genau so. Und irgendwann ist die Gemeinde tot. Und kann man die Tür zuschließen. Ich habe Gemeinden in Belgien kennengelernt, die nicht bereit waren, neue Schritte zu gehen. Die nicht bereit waren, das Netz auf der anderen Seite des Bootes auszuwerfen. Die an alten und verstaubten Strategien oder Methoden oder wie auch immer festgehalten haben. Die sich daran festgeklammert haben. Die nicht bereit waren, was anderes auszuprobieren. Und die letzten Endes leider ihre Türen haben schließen müssen. Ist doch traurig, oder? Die Frage, die ich uns allen heute Morgen mitgeben will, sind wir als Gemeinde hier in Haßfurt bereit, das Netz auf der anderen Seite des Bootes auszuwerfen? Nicht, weil wir das sagen, sondern weil Jesus es sagt. Das ist der Schlüssel. Sind wir bereit, neue Wege einzuschlagen? Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, nur wenn wir dazu bereit sind, nur dann wird Erneuerung und Segen und Wachstum geschehen. Gehorsam und Glaube sind essentielle, wesentliche Merkmale einer geistlichen Erneuerung. Ich habe mal irgendwo in einem Buch über Gemeindesein das folgende Zitat gelesen. Da hat der Autor geschrieben, eine Gemeinde mit Einfluss in der Gesellschaft hat keine Angst, innovierende oder neue Wege einzuschlagen. Eine Gemeinde mit Einfluss in der Gesellschaft hat keine Angst, neue Wege einzuschlagen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für uns. Innovation oder Erneuerung hat viel, wenn nicht sogar alles, damit zu tun, dass wir alte Grenzen durchbrechen. Ja, dass wir mit alten Verhaltensmustern, mit alten Strategien, dass wir alte Methoden hinter uns lassen. Wir können heute nicht mehr auf die gleiche Weise zum Beispiel evangelisieren wie vor 60, 70 Jahren. Oder wie vor 50 Jahren, als ich Kind war. Da ist man rausgegangen mit der Gitarre in der Hand, hat sich auf den Marktplatz hingestellt und hat gesungen. Das zieht heute kein Mensch mehr hinterm Ofen vor. Da hat man Zeltevangelisation organisiert. Ich kann mich noch erinnern, als Kind war ich dabei in jede Menge Zeltevangelisation. Heute kannst du vergessen, es zieht kein Mensch mehr hinterm Ofen vor. Wir müssen neue Wege einschlagen, so wie die Jünger auf dem Wort Gottes das Netz eben auf der anderen Seite des Bootes auswerfen mussten. Zeiten und Menschen verändern sich und wir als Gemeinde haben den Auftrag, darauf einzugehen. Der Inhalt ist immer der gleiche. Die Bibel dürfen wir natürlich nicht verändern, aber die Verpackung ändert sich konstant. Ich habe mal einen weisen Satz gehört von jemandem, der sagte, der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Ja? Der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und das stimmt doch. Leider ist es in Gemeinden oft genau andersrum. Wir organisieren Sachen, die uns schmecken müssen, die für uns gut sind, die uns gut tun. Aber die draußen, die Leute, die Jesus nicht kennen, überhaupt nicht interessieren. Und da müssen wir als Gemeinde, denke ich, umdenken. Der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Wenn wir uns die erste Gemeinde in Antiochia anschauen, in der Apostelgeschichte 11, dann sehen wir genau dieses Prinzip der Erneuerung, wie das in die Praxis umgesetzt wurde. Das ist wichtig, bis zu diesem Zeitpunkt, also vor Apostelgeschichte 11, geschah die Verkündigung des Evangeliums immer auf die gleiche Art und Weise. Immer. Man hatte eine bestimmte Methode, von der man nicht abwich. Die Muttergemeinde in Jerusalem bestand zu fast 100% aus Juden. Das heißt, der Anfang des Christentums war eine rein jüdische Angelegenheit. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 11, ich will das gerade mit euch lesen, Vers 19 bis 24. Apostelgeschichte 11, 19 bis 24. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Hier seht ihr schon mal, das war die Methode, die sie kannten. Das Evangelium wird nur an die Juden verkündigt. Und jetzt kommt 20. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh, und er mahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Was war hier geschehen? Apostelgeschichte 7 lesen wir, dass Stephanus als der erste Christ, der erste Märtyrer, gesteinigt wurde. Er starb. Und das hatte zur Folge, dass die Christen, die damals in Jerusalem waren, zerstreut wurden in die ganze, eigentlich in die ganze Welt, könnte man sagen. Mit dem Ziel natürlich, diese christliche Bewegung einzudämmen, zu vernichten. Ja? Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Christen wurden zerstreut in die ganze Welt, und überall, wo sie hinkamen, erzählten sie von dem, was sie selber erlebt haben. Erzählten sie von Jesus Christus. Überall entstanden erstmal jüdische Gemeinschaften und Synagogen. Das war das alte und bekannte Muster. Das Evangelium ist für die Juden ganz am Anfang. Und dann kommen wir hier zu Antiochia, Apostelgeschichte 11. Da sehen wir, dass das Evangelium zum ersten Mal auf eine ganz spontane Art und Weise auch an die Heiden verkündigt wurde. Das heißt, hier entstand was ganz Neues, eine ganz neue Art der Evangelisation. Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. Auf einmal war nicht mehr die Synagoge der zentrale Platz der Verkündigung, sondern man redete mit Menschen auf der Straße, am Gartenzaun, auf dem Marktplatz, zu Hause, wo auch immer, über das Evangelium. Das war bis zu diesem Zeitpunkt noch niemals davor geschehen. Das war bahnbrechend, das war revolutionär. Und deshalb kam es auch hier und da zu Konflikten. Will ich jetzt weiter darauf eingehen. Aber dieses neue Element der Verkündigung hatte enorme Auswirkungen bezüglich der Verbreitung des Evangeliums. Man war bereit, eben diese alten Verhaltensmuster zu durchbrechen. Man war bereit für Erneuerung, für Innovation. Und deshalb erreichte man jetzt auch die Heiden. Hätten sie festgehalten an diesem alten Muster, so wie sie es kannten von früher, wäre kein einziger Heide, menschlich gesehen, zum Glauben gekommen. Aber sie waren bereit, neue Wege einzuschlagen. Und wenn wir uns die Gemeinde von Antiochia anschauen, dann sehen wir dort vier erneuernde Elemente. Und ich will sie nur ganz kurz nennen, könnte man eigene Predigten drüber machen. Die erste Erneuerung, die wir sehen an dieser ersten Gemeinde in Antiochia, Gemeinde im Heidentum, sagen wir mal. Das heißt, die erste Erneuerung war, das Evangelium ist nicht nur noch für die Juden, sondern für Juden und Heiden. Das war revolutionär, kannte man damals nicht. Das zweite war, oder das, was dazugehört ist, man traf sich nicht nur noch ausschließlich in der Synagoge, sondern eigentlich überall, wo man war, in Häusern oder draußen, wo auch immer. Die zweite Erneuerung ist, dass Menschen, die zum Glauben kamen, hier in Antiochia zum ersten Mal Christen genannt wurden. Das heißt, hier fand auch eine Veränderung im Denken statt. Die dritte Erneuerung, die wir in Antiochia sehen, ist, dass es eine Offenheit für den Heiligen Geist gab. Denn zum ersten Mal lesen wir in Antiochia, dass die Gabe der Prophetie angewendet wurde. Das gab es davor nur im Alten Testament. Hier in Antiochia sehen wir, dass die Gabe der Prophetie, eben diese neutestamentliche Prophetie, in dieser Art zum ersten Mal angewendet wurde. Und die vierte Erneuerung, die es auch davor noch niemals gab, ist, dass strukturelle Missionsreisen organisiert wurden. Von Antiochia aus wurden Paulus und seine Mitarbeiter in verschiedene Gebiete ausgesandt, um eben dort das Evangelium zu verkündigen. Das war auch ganz neu, kannte man vorher noch nicht. Warum konnte dies alles geschehen? Weil die Nachfolger Jesu gehorsam waren und weil sie glaubten. Gehorsam und Glauben. Sie waren bereit, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, und sie waren bereit, da wo es nötig war, auch neue Wege einzuschlagen. Das heißt, sie hielten nicht fest, krampfhaft fest am Alten und am Vertrauten. Ja, das haben wir doch schon immer so gemacht, sondern sie waren offen für Erneuerung und Innovation. Gehorsam und Glaube, zwei ganz wichtige Elemente für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde. Und deshalb will ich uns alle ermutigen heute Morgen, hört auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und da, wo er spricht, da, wo er will, dass wir das Netz eben auf der anderen Seite des Bootes auswerfen, dass wir was anderes machen, dann lasst uns das auch tun, im Gehorsam und im Glauben. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal, neulich hat einer bei uns, ich glaube, der Thilo war das, glaube ich, Thilo Erlenwein, der hat gepredigt bei uns in Schweinfurt über Glauben. Und er hat gesagt, hat eine ganz herausfordernde Frage gestellt. Habt ihr eigentlich Glaubensprojekte, persönlich? Und die Frage, die lässt mich bis heute nicht los. Habt ihr eigentlich noch Glaubensprojekte in eurem Leben? Konkret, hast du Glaubensprojekte? Glaubensprojekte haben ist was ganz Spannendes. Warum? Weil es mich immer näher zu Jesus bringt. Es hält mich in dieser Abhängigkeit zu Jesus, weil nur er derjenige ist, der die Glaubensprojekte auch in die Tat letztendlich umsetzen kann. Die Jünger hier in unserer Geschichte aus Johannes 21, sie mussten glauben. Sie mussten wieder rausfahren. Warum? Weil Jesus es gesagt hatte. Und sie warfen das Netz aus und es steht hier sogar ganz konkret, wie viele Fische fingen sie? Wer hat aufgepasst? 153 Fische fingen sie. Das war so viel, dass sogar noch andere Boote zur Hilfe kommen mussten. Wow, so wird Gott auch uns segnen, wenn wir im Gehorsam Glaubensschritte gehen. Und wenn das bedeutet, dass wir hier und da Altes und Vertrautes loslassen müssen, lasst uns das tun. Im Gehorsam und im Glauben auf das Wort Gottes. Amen.